Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen-Peter Breuer und Christoph Theile.
Ja, und heute bin ich richtig froh, Christian Hirschmüller begrüßen zu können. Wir kennen uns ja schon seit längerer Zeit. Er arbeitet bei der UEFA und ich hatte das Glück und ja, ich kann auch sagen, die Ehre, mal in der UEFA zu arbeiten und mal zu sehen, wie das funktioniert, so von innen heraus. Und Christian ist heute zu uns gekommen und möchte uns mit ja seine Erfahrungen teilen über insbesondere das Projektmanagement, das sehr komplex ist, was wir uns so gar nicht vorstellen können. Und ich schlage jetzt einfach vor, dass Christian sich kurz vorstellt. Hallo, lieber Christian.
Hallo, Jochen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir über Emotional Leadership und unsere Projekte reden zu dürfen. Ja, mein Name ist Christian Hirschmüller, bin 56 Jahre und arbeite seit 2012 festangestellt bei der UEFA. Bin Head of Event Overlay Production seit einigen Jahren. Und das beinhaltet die technische Leitung, die technische Abwicklung unserer Turniere, unserer größeren Events, wie das Champions League Final oder die Europa League, das Europa League Final, unter anderem aber auch Accreditation und die ganze Planung ist damit mit beinhaltet.
Genau, das klingt jetzt sehr einfach, aber es ist ja sehr komplex. Kannst du nur ein kurzes Beispiel nennen, wie komplex eigentlich es ist, so ein Stadion, weil darum geht's ja, ne? Also die ganze Organisation. Wir sehen das am Fernsehen, wir sehen das Spiel oder als Zuschauer im Stadion, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, wie komplex das eigentlich in der Vorbereitung ist. Kannst du das nur mal mit 2, 3 Sätzen erklären?
Das ist der Grund, warum ich sage, wir machen die Finals, weil der tricky Moment dabei ist, dass wir für unsere Finals eigentlich viel mehr Equipment, viel mehr Anforderungen haben wie für ein normales Ligaspiel. Insofern sehr viel temporäre Sachen einbringen, also größere Tribünen, größere Medientribünen, Infrastruktur. Das beinhaltet dann wieder eine Änderung gegebenenfalls der Laufwege, alles was im Stadion eigentlich etabliert ist. Und deshalb dieser Begriff Overlay, das ist alles, was temporär eingebracht wird. Und dadurch ergeben sich einfach in den gewohnten Strukturen eines Stadions ganz neue Gegebenheiten, und das ist teilweise sehr, sehr aufwendig zu organisieren.
Du hattest mir mal, vielleicht kannst du es kurz schildern, das hat mich beeindruckt, einfach eine Kamera, die muss um ein paar Meter oder einen Zentimeter sogar nur verschoben werden. Was ist da die Folge davon?
Ja, die Fernsehübertragung ist eigentlich letztendlich unser Hauptbrot, und da ist natürlich ein sehr hoher Qualitätsstandard, und sobald hier sich Änderungen zu einem oder eine Abweichung zu einem Standard ergibt, zum Beispiel eine 16-Meter-Kamera ist eben auf der 16-Meter-Linie, und wenn die natürlich irgendwo anders hinwandert um Meter, dann hat es natürlich einen Qualitätsunterschied oder eine Abweichung von der normalen Qualität. Und hat dann wieder Auswirkungen auf Ticketing, auf die Laufwege, auf Absperrungen, auf Sichtbehinderungen und. Das sind sofort dann 5, 6, 7, 8 Projekte, wie wir sagen, also unsere eigenen Kompetenzcenter Projekte involviert, und das ist dann gleich eine größere Diskussion.
Ja. Natürlich. Ja. Also eine riesen Komplexität, und ich denke mal, was alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wie wird man eigentlich jetzt ein solcher Projektmanager, Event Overlay Manager bei der UEFA. Kannst du ganz kurz schildern, wie bist du eigentlich dahin gekommen, und vielleicht auch, was hast du für eine Entscheidung treffen müssen, die dann deine Karriere auch so entscheidend beeinflusst hat?
Das hängt in der Tat sogar zusammen. Also ich bin von Hause aus bin ich Diplom-Ingenieur für Theater- und Veranstaltungstechnik. Kann man in Berlin studieren, ist also, im Grunde mache ich genau das, was ich studiert habe. Ich habe das Glück und die Freude, in dem Beruf, den ich gelernt habe, auch zu bleiben. Habe dann später bei der UEFA noch ein Studium in Projektmanagement mitgemacht. Also ich komme also von der technischen Sicht und habe eigentlich über 30 Jahre jetzt fast Events Veranstaltungen organisiert und hauptsächlich im technischen Bereich. ich habe in Berlin studiert, wie gesagt, bin dann in die Schweiz gekommen mit der Familie und habe dort an einem Veranstaltungshaus gearbeitet, in dem der Final Draw für die Euro 2008 stattgefunden hat. Also ich bin hier das erste Mal mit UEFA in Kontakt gekommen und so hat sich das der Weg zur UEFA angebahnt, ja, über Jahre. Entscheidung, ja, also als ich angefangen habe in der Schweiz, wurde ich beim zweiten Bewerbungsgespräch, habe ich gefragt, ob es noch etwas gäbe, was ich wissen müsste. Das hat man mit Nein beantwortet. Ich musste dann in der ersten Woche, als ich dort war, feststellen, dass meine Abteilung, also meine technische Abteilung mit der Geschäftsführung über die Gewerkschaft im Rechtsstreit liegt wegen Überstunden. Es gab, glaube ich, weiß nicht mehr wie viel tausend Überstunden, aber es waren massiv. Es war eine total ausgebrannte Abteilung, die sich so als Insel dann etabliert hat. Wir sind die, halten zusammen, wir sind eingeschworen und alle anderen sind böse. Es war recht heftig. Ich bin dann als Deutscher noch in die Schweiz gekommen. Da gab es dann noch gewisse, auf meiner Seite naive, sag ich mal, Kulturirrtümer. Die habe ich dann, musste ich dann ausräumen. Und das hat wirklich Jahre gedauert, das wirklich auf ein wirklich gutes Level von Performance wieder zurückzubringen, also auf der organisatorischen Seite und aber auch auf der menschlichen Seite natürlich, damit das einhergeht. Und ich bin dort auch ausgebrannt, ausgestiegen, oder ich hatte dann wirklich einen Burnout und habe dann irgendwann entschieden, ich hatte auf gut Deutsch die Schnauze voll von Führung und Administration. Ich hatte eine Abteilung mit 15 Festangestellten und unzähligen Freelancern und ich wollte als Ingenieur wieder Projektarbeit machen. Ja, das war eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe und gesagt habe, ich steige aus und habe dann mit einem Architekten zusammen in Zürich ein Planungsbüro aufgemacht, ein kleines, und habe wirklich wieder Events organisiert.
Also sozusagen weg vom Leadership.
Weg vom Leadership, definitiv. Mhm. Ich wollte wieder an der Sacharbeit, ich wollte wieder Events, ich wollte wieder teilhaben daran, Events zu organisieren und dieses emotionale daran teilzuhaben, emotionale Momente zu planen. Ja.
Mhm. Ja. Und dann, der nächste Schritt war ja danach, glaube ich, bist du dann zur UEFA gekommen.
Da, ne? Bin ich zur, ja, genau. Da habe ich, ich bin schon in der Firma, mit meiner Firma habe ich die Euro 2012 als Consultant gemacht und danach bin ich dann zur UEFA.
Genau.
Ganz und übergewechselt.
Und wir hatten ja jetzt bei der Vorbereitung des Gesprächs einfach mal an eine Situation oder ein Event gedacht, wo du einen Veränderungsprozess begleiten musstest, also jetzt innerhalb der UEFA und dann wieder als Führungskraft, also als Leader. Mhm. Ne, bei der UEFA bist du ja wieder dann eingestiegen, auch mit Führungsverantwortung. Und wie bist du denn, also einmal, was war das für ein Veränderungsprozess und wie bist du dann mit den Emotionen der Mitarbeitenden umgegangen? Insbesondere, wir haben ja auch dieses Modell mit deinem Team gemacht, ne, mit den roten, blauen und grünen Effizienzalgorithmen. Und insofern wäre das schön, wenn du einfach mal diese Begebenheit erzählen würdest.
Ja. Also den Veränderungsprozess, na, es war jetzt kein struktureller organisatorischer Change, aber wir hatten natürlich die Verschiebung dieser Euro 2020 Corona-bedingt, wo wir alle erstmal vor einem großen Fragezeichen gestanden sind, wie geht das? Also der Umfang, der finanzielle Umfang ist immens. Der organisatorische Umfang mit fast 600 Mitarbeitenden für so eine Euro ist immens. Dann war der Fakt, dass wir natürlich durch Corona, wie wir alle sicherlich hier von zu Hause auch gearbeitet haben, und dann muss man so ein Event verschieben, ja, um ein Jahr. Da geht es dann um Verfügbarkeiten, um Stadien, da geht es natürlich um hunderte von Verträgen, um Millionen, die dann postponed, also verschoben werden müssen. Da geht es um bereits aufgewendete Leistungen und so weiter. Es war interessant zu sehen, wie die Hierarchien sich in der UEFA verschieben, wie das wirklich ganz streng top-down wird. Da war Leadership auch von unserem Top-Management war fantastisch ausgeführt, dass man sitzt zu Hause und wartet dann auf Ansagen. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie geht das genau? Wie adressieren wir das an die Supplier? Wie adressieren wir das an die Stadien? Ja, und für mich interessant natürlich war wie machen wir das als Team? Also wir hatten jetzt als Team nicht eine führende Rolle in dem, sondern wir waren mehr Zulieferer. Also man sagt, look, jetzt ist da in dem Stadion, haben wir die neue Vertragsverhandlung. Jetzt müssen wir aber evaluieren, können wir nächstes Jahr, weil die haben noch 3 Konzerte schon fest gebucht, können wir innerhalb von einer Woche aufbauen statt in 2. Dann war 3 Tage lang Tag und Nacht arbeiten, um das Ding einmal durchzuspielen. Und dann war wieder 3 Tage nix. Ja, das war eine ganz neue Situation. Und ich hatte, und dann rauszufinden, auch remote rauszufinden, was die Mitarbeiter auch brauchen von uns. Also klar, Sicherheit ist erstmal nicht gegeben. Ja, Corona, Turnier weiß keiner, findet nächstes Jahr statt. Aber dann auch zu sehen, dass Leute natürlich, jetzt um auf das Modell zu kommen, die Grünen, die Relation People, die haben natürlich drunter gelitten, dass sie zu Hause sitzen. Aber es gab natürlich auch interessanterweise viele, die drunter gelitten haben, dass sie nicht wirklich performen können oder das Gefühl haben, dass sie zu Hause rumhocken und nicht wirklich, wir haben ja das Glück, dass wir in der UEFA ein emotionales Produkt haben mit einem sehr hohen Identifizierungsgrad. Mhm. Nicht unbedingt für den Fußball, also ich habe genügend Leute in meiner Abteilung, die haben keine Ahnung, was Abseits ist, aber mit der Größe des Events und mit der Klassifizierung. Und so insofern ist die Motivation, also der Beweggrund zu performen, ist da. Erstmal grundsätzlich. Und für die Leute ist, ich sage immer, für die ist es wichtig, dass ich als Führungsperson die Planungsautobahn frei halte. Ja, weil alles, was ein Experte, der performen möchte, nicht möchte, ist Stau auf der Autobahn, auf der Planungsautobahn oder auf der Performanceautobahn. Ja? Das ist ein Horror, wenn du im Stau stehst. Und so war eben auch die Leute abzuholen und zu sagen, Jungs, jetzt fahrt mal runter. Wirklich, ihr müsst jetzt nicht ihr irgendwie zu Hause im Kreis drehen, weil nichts vorwärts geht. Und hier mit den Emotionen umzugehen, mit ganz verschiedenen Bedürfnissen auch, ja, das war eine große Herausforderung und war sehr spannend, weil auch die Präsenz nicht da ist. Muss ich vorstellen, wenn ich im Büro, wir haben ein Großraumbüro, ich bin lange Zeit auch bewusst, habe kein eigenes Büro gehabt, sondern bin im Team gesessen. Da bekommt man natürlich sehr viel mit. Man ist automatisch in Kontakt mit den Leuten und jetzt sitzt man zu Hause. Auch der Change in ein einzelnes Büro ist da schon ein Wechsel. Und jetzt sitzt man zu Hause, jetzt muss man dann auch die Leute anrufen oder nicht müssen, aber man ruft dann die Leute an oder spricht mit den Leuten grundsätzlich auch ohne Grund. Was man normalerweise automatisch gemacht hätte, muss man sich jetzt vornehmen. Sag ich, wir sprechen jetzt jeden Tag miteinander, um auch auf der Beziehungsebene einfach auch da präsent zu sein. Das war sehr wichtig.
Hast du denn jetzt mal ein konkretes Beispiel, wie du mit diesen Rot-, Grün- und Blau-Algorithmen umgegangen bist oder wie das dem Team hat helfen können in einer emotional aufgeladen oder kniffligen Situation?
Ja, ich ein ganz bewusstes Beispiel, weil ich erinnere mich, dass wir den Workshop miteinander gemacht haben, mit diesem Modell. Und es ist ja schön, wenn man, ich weiß nicht, ob du sicherlich kennst, wenn einem was sofort einleuchtet oder wenn was sofort klar ist und diese 3 Farben. Ich kannte Modelle mit 4 Farben. Das 3-Farben-Modell war für mich völlig, völlig einleuchtend. Und ich hatte kurz danach die Frage, wie organisieren wir über 10 Länder unsere Frequenzkoordination? Also muss ich vorstellen, bei Kameratechnik, Mikrofon, es gibt Frequenzen, die zugelassen sind, die werden koordiniert, pro Land verschieden. Und wir wollten natürlich, dass das über 10 Länder koordiniert abläuft. Und wir hatten einen Workshop in Amsterdam 2 Tage mit den 10 Authorities und 10 staatlichen Stellen, verschiedene unter einen Hut zu bringen, ist mehr als komplex. Und ich habe mich wirklich ganz bewusst auf dieses Modell, ich habe gesagt, Christian, jetzt gehst du da hin und wir machen das. Nimm da das Modell als im Hinterkopf ganz bewusst mit, weil von der blauen Seite, von der organisatorischen Seite war klar, was wir machen wollen. Aber wir haben dann wirklich gesagt, und ich bin, würde ich sagen, auch eher blau gepolt, blau und rot dann auch noch. Und haben aber gesagt, wir lassen uns jetzt ganz bewusst auf die Grüne, auf die Relation-Seite ein, holen die Leute wirklich ab und stellen von vornherein auch klar, wir machen es auf dem Kompromiss, den wir hier erreichen können und versuchen nicht irgendwas durchzupushen. Hat wunderbar funktioniert. Intern habe ich wirklich mehr die rote Seite die rote Farbe gewählt, um das Projekt durchzuziehen. Aus dem Grund, weil es sehr viele Bedenken gab, auch Legal-Bedenken, wie man zehn mit den Rechten und so weiter. Und ich war mir klar, wir hatten nicht viel Zeit. Wenn wir dort jetzt jeden abholen und jeden um seine Meinung fragen, werden wir es nicht durchbringen. Es ist, hört sich vielleicht nicht ganz koscher an, aber gab auch gewisse Differenzen, aber es war die richtige Strategie, um dieses Projekt in der Zeit durchzuziehen. Also ganz.
Was ja auch heißt, ne, was, also, um das einfach auch mal klar zu sagen, es geht ja nicht darum, um ein Schönwetterprojekt, ne, dass sich alle immer anlachen und alles toll ist, sondern manchmal braucht man das Rote eben auch, um zu sagen, okay, Schluss jetzt mit Diskussion, wir ziehen das jetzt durch, ne, und ich glaube, das ist das, ja, Ergebnisse, aber wie gesagt, eben, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ne, um in, sagen wir schon vom Risiko her kalkulierbar und wie du sagtest, natürlich habt ihr auch etwas in diese grüne Beziehungsebene investiert.
Das ist halt das Interessante auch mit diesem Modell und mit der Tatsache, dass man sich das dann bewusst macht. Diese rote Seite oder diese, oder egal welche Seite, aber läuft ja auch automatisch ab. Also wenn ich irgendwas durchpushe, dann läuft es automatisch ab, ohne dass ich mir das bewusst bin. Aber wenn ich es bewusst bin, kann ich es kontrollieren. Hm. Also ich weiß auch, wie weit ich gehen kann, weil ich weiß, was ich jetzt gerade tue. Dass ich das jetzt gerade vielleicht auf Kosten anderer etwas mehr drücke, wie anderen außen lieb ist und ich das mehr kontrollieren kann. Das ist einfach sehr wichtig.
Oder? Das finde ich jetzt sehr wichtig, was du sagst, weil es darum geht's ja. Ne? Es geht ja um Bewusstsein. Ja. Es gibt ja keine gute oder schlechte Farbe, sondern Es geht einfach darum, das bewusster und situationsbedingt einzusetzen.
Das war ja in unserem Kurs der Fall, dass ich mag mich erinnern, dass einer sich beklagt hat, dass er sagte, ich habe das Gefühl, auf mir wird immer rumgeragt, weil wir werten die Farben oder diese Charaktere oder diese Eigenschaften. Und das ist ja genau das, ja, das ist einfach, da muss man immer klar sein, dass es da kein Gut und Schlecht gibt.
Genau, und das, ich denke mal, da wo es weiterführend ist, ist, wenn die Leute merken, es hilft uns natürlich jetzt auch, schnell Vertrauen aufzubauen oder auch anzusprechen, warum etwas nicht geht. Ja, und darum machen wir das ja, um auch zu erkennen, wenn ich immer nur auf Autopilot funktioniere, dann geht ich auch automatisch in den Crash, ne? Und in den, und das wollen wir ja, wir wollen ja professionell kooperieren, ne? Wie ich ja immer sage, wir sind überall professionell, außer auf der Beziehungsebene. Und das ist ja etwas, was du sehr, sehr stark auch integriert hast in dein Team. Jetzt wäre für mich die nächste Frage mal, du arbeitest, ihr seid ja sehr international, ne? Das ist ja eine der wirklich Charakteristika der UEFA. Ihr sprecht Englisch, und ihr habt sehr, sehr viel junge Menschen, die zu euch kommen und die auch, sagen wir, vielleicht auch schon seit 10 Jahren da sind, aber auch erst um die 30, 35 rum. Wie erlebst du diese junge Generation? Was zeichnet sie aus? Und wünschst du dir manchmal etwas von denen, was nicht kommt? Oder umgekehrt wünschen die sich was von dir, was für dich schwierig ist?
Naja, ich sehe, dass die junge, als Muster, das ist ja klar, das ist ja nicht auf jeden übertragbar, aber dass man natürlich, ich sehe das auch bei mir selber, ich bin heute auch noch motiviert, aber die Motivation als junger, eher am Beginn der Karriere ist natürlich, sind Ambitionen da, das ist eine Riesenmotivation, jetzt zu performen und auch schnell zu performen vielleicht, dass man sagt, okay, jetzt machen wir das nächste, da hauen wir jetzt voll rein und dann schauen wir mal weiter. Und das ging auch in meiner Anfang, ich war in einer Agentur, in einer Eventagentur und da ist Family Freelancer, da kann man schon mal über ein Projekt drüber arbeiten, über die Ressourcen, weil es gibt dann wieder neue Konstellationen, ne? Bei uns in der Firma, wir sind ein Projekt, wir verdienen das Geld mit Projekten, ja, in jeder, also in verschiedener Hinsicht würde ich sagen, aber im Grunde ist die erfolgreiche Durchführung mit Projekten mit Festangestellten. Das heißt, es geht ja darum, dass wir nach einem Projekt so gut miteinander sind, dass wir beim nächsten Projekt wieder, weil wir sind festangestellt, wir sind die gleichen Projektteams, ja, und diese Collaboration ist, finde ich, in der UEFA ein unschätzbarer Wert, den wir uns teilweise bewusst machen oder bewusst sind, teilweise vielleicht weniger. Klar gibt es Spannungen und Diskussionen, das ist ja auch klar. Aber diese über Jahre hinweg mit den gleichen Teams solche Projekte durchzuziehen, und das Interessante ist halt, dass wir Projekte haben, Champions League Final, da sitzen dann 800 Millionen vom Fernseher. Die Charakteristik, die sind nicht verschiebbar. Sie sind live. Und das nächste Champions League Finale findet am 10. Juni 23 um 21 Uhr statt, komme was da wolle. Ob das verschoben wird oder nicht wird, Örtlichkeit ist egal. Also unter großem Stress. Und trotzdem ist man dann so. Und jetzt, wenn ich jetzt diese Collaboration sehe, also ich habe irgendwann mal hier drei Parameter, auch wieder drei, weil ich finde, drei ist sehr griffig, Größen festgestellt. Das eine ist, es ist das Projektdesign, also wie ist die Organisationsstruktur, wie setze ich es auf, was ist das Modell und so weiter, diese Geschichten. Dann sind das zweite sind die Projektmethoden und die Tools, also wie wickle ich es ab, ja, mit welchen Hilfsmitteln. So. Und das dritte ist eben der Soft-Faktor, ist diese Kooperation und Collaboration, also die Zusammenarbeit, wie arbeite ich zusammen. Und das müssen wir uns ganz klar darüber sein, dass das ist ein Hauptpunkt für mich. Das muss einfach stimmen, und das ist bei uns auch sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Vor allem ist es wichtig, das zu kontrollieren, weil wenn diese Kollaboration wegfällt, dann müssen ja eigentlich, wenn man das als 360-Grad-Modell sieht, müssten ja eigentlich das Design und die Methoden den Rest, diese fehlende Kollaboration ausfüllen. Oder wenn die Kollaboration größer ist, man viel miteinander redet zum Beispiel, dann kann es sein, dass die Methoden vielleicht etwas formell in den Hintergrund rücken. Und diese Kontrolle drüber, wie viel Kollaboration in diesem Modell da sind oder nicht, das ist für mich sehr wichtig, und das kann eigentlich nur passieren in einem Umfeld, das sich darüber bewusst ist, also sehr, sagen wir mal, erwachsen. Das wird ja im Projektmanagement auch von dieser mit der Maturität geredet, oder? Wie weit ist ein Projekt in diesen Modellen?
Also das heißt ja dann Klartext, auch jungen Führungskräften würdest du empfehlen, sich wirklich bewusst zu machen, was sind Kooperationsmechanismen, wie kannst du effizienter in dem Sinne, dass du bewusster miteinander umgehst, in der Erkenntnis, dass nicht jeder gleich funktioniert, dass wir unter Stress auch sehr stark zur Karikatur unserer selbst werden, ob das kulturell ist, also sehr deutsch, sehr französisch, sehr schweizerisch, oder ob das eben auch generationsbedingt ist. Deswegen nochmal meine kurze Frage. Stellst du fest, dass junge Führungskräfte heute einfacher, schneller kooperieren? Ist das leichter, als das in unserer Generation war? Oder ist das genauso? Ist da ein Unterschied festzustellen?
Gute Frage. Ich denke, die Methoden sind erstmal unterschiedlich. Mhm. Die Kommunikation und der Kooperation, junge Leute tun sich, oder Mitarbeiter tun sich sicherlich mit Programmen, mit Softwaren, mit den Digitalisierungsgeschichten leichter. Mhm. Die Art der Kooperation, also als Älterer geht man, glaube ich, eher noch gerne an den Tisch und legt ein Papier hin, also jetzt mal ganz plakativ gesagt, aber die Methoden sind anders. Ich stimme dir zu und würde gerne anfügen, also der langfristige, ich sehe es immer aus der Unternehmenssicht raus, die langfristige mittel- und langfristige Erreichung von Zielen, Unternehmenszielen, geht ja einher mit dem Wohlbefinden der Mitarbeiter, oder? Also kurzfristig kann man mal über ein Projekt wirklich über die Ressourcen arbeiten, aber langfristig, denke ich, ist das eine Symbiose. Und hier müssen wir uns einfach bewusst darüber sein, dass wir gut und bewusst zusammenarbeiten, damit wir langfristig eben alle mitnehmen können. Ne? Das ist wichtig.
Also mir bleibt auch noch etwas in Erinnerung, was du mir mal gesagt hast, weil natürlich jetzt viele, ich denke jetzt auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, geht es um UEFA, toll, und ne, und was da alles bewegt wird und die Stars, die da sind. Und du hast mal gesagt, ich bin immer froh, wenn ich im Team Leute habe, denen Fußball richtig egal ist, weil wenn es irgendwo an der Technik brennt und die gucken auf das Spielfeld, dann nützen die mir nichts.
Oft, wenn wir Bewerbungsgespräche haben, wollen die Leute nochmal rausstellen, dass sie natürlich Fußball, ist für uns auch wichtig, die Begeisterung, also ist ja die Motivation, Beweggrund, warum ich was tue, wenn ich Fußball begeistert bin, aber in der Tat, ja. Die Leute sind dann erreichbar.
Ja, also das ist eben auch ein kleiner Tipp. Wenn ihr euch jetzt mal bei Christian bewerben wollt, ihr kriegt ja seine, könnt ja auf LinkedIn sehr einfach auch ihn kontaktieren. Also da ist es schon wichtig, ja, Fußballbegeisterung schon, aber mit Technik und Prozess, also Blau ist da schon stark gefragt, ne? In deinem Team, denke ich mal. Ne? Ja, lieber Christian, ich glaube, du hast eine ganze Menge Tore schon geschossen für unsere Podcast-Zuhörer. Ich möchte gerne vielleicht, dass du noch jetzt einfach mal aus der Lebenserfahrung heraus zum Abschluss sagst, was würdest du sagen, jetzt, wenn du auf dein Berufsleben zurückschaust oder auf deine Karriere, was würdest du jungen Führungskräften auf den Weg mitgeben?
Naja, wenn ich sehe, also ich habe ja vorher gesagt, ich bin dann auch mit dem Burnout mal ausgestiegen, muss sagen, als ich jung war, war der Beruf war extrem wichtig für mich. Ich habe das, muss sagen, also gegenüber dem Privatleben hat das eine klar dominante Rolle gespielt. Und die Erkenntnis, dass das Leben viel zu kurz ist, um das Privatleben zu vernachlässigen, das ist zwar ein Allgemeinplatz, das ist vielleicht 3 Euro fürs Phrasenschwein, aber es ist tatsächlich so. Also das Privatleben muss befruchtend sein, das muss erfüllt sein, vor allem, weil es eben sich wieder mit dem komplementär zum Berufsalltag oder zum Berufsleben sich dann auch bemerkbar macht.
Also umgekehrt ist es ja auch so, ne? Also mache ich einen Job mit, der mich nicht ausfüllt, dann bringe ich natürlich dieses nicht ausgefüllt sein auch ins Privatleben
definitiv
mit.
Definitiv. Ne? Also das ist auch, ich meine, das ist auch der Ansatz letztendlich für das Emotional Leadership, dass es klar ist, man kommt als Ganzes zur Arbeit. Diese Trennung, vielleicht wie es früher war, so als ich Stift war, da hieß es ja, du bist zum Schaffen da, ist mir egal, wie es dir geht. Das gibt's halt nicht mehr, das ist klar. Dass man als Ganzes kommt und dass man eben das, denke ich mal, Personen oder Mitarbeiter oder Teams auch ganzheitlich sehen muss. Oder
prima. Business is im Human. Vielen lieben Dank, Christian Hirschmüller, für deine Präsenz hier und alles, was du mit uns geteilt hast. Danke.
Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart.
Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile
und Jochen-Peter Breuer.